HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite hier im Abendblatt-Podcast-Studio am Großen Burster begrüße ich zum einen ganz herzlich meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan.
Moin Kai.
Und zum anderen begrüßen wir sehr herzlich einen früheren Multifunktionär des HSV, mit dem wir gerade in der Woche der Supporters-Wahl wunderbar über so ziemlich alle wichtigen und vielleicht auch unwichtigen Themen rund um den HSV sprechen können. Doch bevor wir das machen, gibt es bei uns eine Jojo-Vorstellung. Die Podcast-Bühne gehört Johannes und Jonathan Jarchow.
Hallo und guten Tag an alle Hörer des Abendblatt-Podcasts HSV, wir müssen reden. Heute zu Gast mein Vater Karl Edgar Jarchow.
Den größten Erfolg des HSV in Athen erlebt er damals live im Stadion. Selbst spielte er aktiv für Altona 93. Später dann eher Tennis. Mit 25 Jahren das erste Mal Vater.
Präsident des HSV von 2011 bis 2015 und seit Juni 2015 Vizepräsident des Hamburger Fußballverbandes.
Die beiden Söhne wurden konsequent schwarz-weiß-blau erzogen. Seine familiäre Bilanz mit 4 Kindern und 7 Enkelkindern kann sich sehen lassen. Lieber Rotwein als Bier. Bloß kein Schnaps. Ab und an mal eine Zigarre. Vegan? Nein, danke. In gewissen Kreisen wird er nur Sergeant genannt.
Als Abgeordneter der FDP saß er bis letztes Jahr in der hamburgischen Bürgerschaft, dessen Abstieg jedoch selbst er nicht verhindern konnte, anders als den des HSV während seiner aktiven Zeit.
Ja, ganz herzlich willkommen dem Sergeant des HSV, Karl Edgar Jarchow, hallo.
Guten Morgen, vielen Dank.
Ja, Ihre beiden Söhne haben ja eigentlich so ziemlich alles reingepackt, was man jetzt erstmal kurz über Sie wissen muss. Eine Minute ging die Vorstellung knapp. Was Sie aber nicht gesagt haben, Sie waren ja nicht nur Präsident des HSV, Sie waren ja auch Vorstandsvorsitzender. Und was die wenigsten vielleicht noch in Erinnerung haben, Sie waren dann ja auch Gründungsmitglied des Supporters Club, stellvertretender Leiter und sogar für kurze Zeit Supporters Chef. Ja, das nennt man mal eine veritable Funktionärskarriere.
Ja, vielen Dank. Ich muss das etwas korrigieren. Ich war nicht Gründungsmitglied der Supporters. Das war ich nicht.
Oh, okay.
Nein, nein. Ich bin 1990 eingetreten in den HSV und als passives Mitglied, wie man so sagte, damit war man automatisch in der Förderabteilung. Und die Supporters haben sich daneben gegründet und zu den Gründern gehöre ich nicht.
Okay, 93 hat sich der Supporters Club gegründet und Sie waren dann aber, das schon richtig, später Sie waren längere Zeit stellvertretender Leiter und kurzzeitig sogar Leiter.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich war dann ab Ende der 90er Jahre, da haben wir auf Initiative verschiedenster HSVer, auch Jürgen Huthke war mit dabei, haben wir versucht, diese Förderer und Supporters zusammenzubringen, haben die Supporters auch voll integriert in diese Abteilung und haben dann eine gemeinsame Abteilungsleitung gemacht, aus denen sowohl Leute aus der Supporters-Ecke als auch aus dem Förderer Mitgliedern drin war und da war ich stellvertretender Abteilungsleiter.
Gerade in dieser Woche wollen wir natürlich gerne über den Supporters Club sprechen, weil am Wochenende sind bekanntermaßen die Wahlen der neuen Abteilungsleitung. Wir wollen aber trotzdem Hashtag aus Gründen vielleicht mit der Aktualität anfangen. Am Wochenende hat der HSV gespielt, am Freitag 2:1 leider gegen Darmstadt verloren. Haben Sie das Spiel gesehen?
Ich habe es nur teilweise gesehen, weil es war ja Freitagabend 18:30 Uhr, das ist immer eine bisschen schwierige Zeit. Aber ich habe die zweite Halbzeit größtenteils gesehen und hinterher die Analyse.
Jetzt hat der HSV ja in Hannover und gegen Darmstadt eigentlich zwei Spiele, in denen man besser war als der Gegner. Viele Punkte liegen gelassen, insgesamt nur einen Punkt geholt aus diesen beiden Spielen. Was macht das mit Ihren Aufstiegshoffnungen?
Ja, sie trübt sie natürlich ein bisschen, obwohl ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass der HSV am Ende des Tages aufsteigen wird. Und zwar trotz dieser Schwächephasen, weil man ja auch sieht, dass auch die Konkurrenz, die umliegenden Vereine, jetzt auch Bochum, doch auch schwächeln. Und ich glaube, am Ende des Tages werden Bochum und HSV aufsteigen.
Stichwort Konkurrenz. Einer der Konkurrenten ist Holstein Kiel. Mhm. Die hat es jetzt gerade ziemlich arg erwischt in Sachen Corona. Die sind vorerst in Quarantäne, genauso wie auch Sandhausen und Karlsruhe, mutmaßlich eigentlich die nächsten beiden HSV-Gegner. Das heißt, im Moment geht es oft gerade weniger darum, wie es auf dem Platz aussieht, sondern ob man überhaupt auf diesem Platz sein kann. Wir hören mal einmal ganz kurz rein, was am Wochenende Michael Mutzel zu diesem ganzen Corona hin und her gesagt hat.
Die Situation ist grundsätzlich natürlich beschissen, weil es einfach sehr viel um Corona geht und zu wenig vielleicht um andere Dinge, aber wir können ja nur gucken, dass wir einfach das schaffen, wenig, noch weiterhin wenig Fälle zu haben oder gar keine und die Saison zu Ende spielen. Aber das, wann das nächste Spiel kommt und wie, können wir nicht beeinflussen. Und wir nehmen es dann halt so, wie es kommt.
Ja, der HSV nimmt es so, wie es kommt. Das Spiel, was jetzt am kommenden Freitag in Sandhausen geplant war, ist bereits abgesagt. Eigentlich rechnen alle damit, dass das gleiche auch mit dem Spiel gegen Karlsruhe passieren wird, was für den Dienstag in einer Woche am 20. April geplant ist. Geben Sie doch mal einen Tipp ab. Was denken Sie, wird die Partie eher heute oder morgen noch abgesagt?
Die Partie gegen Karlsruhe jetzt
mal. Ja, genau.
Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird sie abgesagt und wird dann verschoben und der Terminplan wird immer enger und mit dem Problem müssen wir leben in dieser außergewöhnlichen Pandemiesituation. Wir haben das im Fußball allgemein, wir haben es in anderen Sportarten, wir haben die Diskussion um Olympische Spiele, Teilnahme ja oder nein. Wir haben im Hamburger Fußballverband ein Riesenproblem mit der ganzen Pandemiesituation. Also das ist so schwer vorherzusagen heutzutage. Ich hoffe, dass man die Zweitligasaison genau wie die Erstligasaison gut zu Ende bringen wird.
Wie sehen Sie denn grundsätzlich die Zweitligasaison? In der ersten Liga ist ja ehrlicherweise, gibt es da nicht diese großen Probleme. Da ist noch keine einzige Mannschaft, das ist in Quarantäne. Deswegen mit der Spielplan auch hinten raus hat man da keine ganz großen Sorgen. In der zweiten Liga ist das anders. Diese Woche will sich die DFL nochmal zusammensetzen, nochmal darüber sprechen, ob man nicht eine mehrwöchige Zwangsquarantäne für alle Zweitligisten einführen sollte, um irgendwie diesen Spielplan zu retten. Sehen Sie da größere Probleme, auf diese zweite Liga zu kommen?
Offensichtlich hat die zweite Liga ja diese größeren Probleme bereits. Ich bin überhaupt kein Freund von Zwangsquarantäne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde das einfach irgendwann dann auch nicht mehr zumutbar, dass man ganze Mannschaften in Quarantäne schickt. Dann sollte man eher darüber nachdenken, wenn das denn gar nicht anders geht und auch spielplanmäßig nicht mehr auszuweichen ist, ob man dann andere Regelungen findet, wie man die Saison wertet. Das finde ich dann eher.
Also Abbruch und dann ein Punkteschnitt oder
ja, was? Die Quotientenregelung gibt es ja, das haben wir ja auch im Amateurbereich zum Teil angewandt und da muss man darüber nachdenken. Aber man sollte erstmal versuchen, diese Saison zu Ende zu spielen und wenn man sie am Ende verlängert, muss man sie verlängern.
Sie haben gerade gesagt, dass die Situation eines Quarantänetrainingslagers nicht mehr zumutbar ist aus Ihrer Sicht. Nicht mehr zumutbar ist ja aber eigentlich auch, wenn man direkt aus der Quarantäne kommt und sofort wieder in den Wettkampfmodus übergehen soll und dann vor allem noch pro Woche mindestens ein Spiel mehr hat als die Konkurrenz, weil ja Spiele nachgeholt werden müssen. Also finden Sie, dass der sportliche Wettbewerb für die Mannschaften, die gerade in Quarantäne sind, also Kiel, Sandhausen und Karlsruhe, noch fair ist?
Das ist sicherlich ein Nachteil für diese Mannschaften, gar keine Frage. Ich meine, man muss sicherlich unterscheiden. Wenn man in Quarantäne ist, kann man ja individuell weiter sich sportlich betätigen. Auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist mit einem Mannschaftstraining. Aber natürlich ist das ein Nachteil für diese Mannschaften. Das ist so.
Das ist ein Problem, das ehrlicherweise kaum zu lösen ist. Ne? Ja. Also auch jetzt die Frage nach, ob Sie glauben, die Stefan eben gestellt hat, ob Sie glauben, dass das Karlsruhe-Spiel heute Morgen dann noch abgesagt wird, wovon die meisten lange Zeit ausgegangen sind. Also gerade die DFL tut sich offenbar ein bisschen schwierig, dieses Spiel noch abzusagen, aufgrund dieser Spielplanthematiken und weil da, es gab auch Vorwürfe, dass Karlsruhe sich vielleicht nicht an alle Hygienevorschriften gehalten hat. Und dann ist es am Ende des Tages, so sagt die DFL, dann Pech für die Mannschaften wie dann auch Kiel, die in Quarantäne sind, wenn sie einen Tag später spielen müssen.
Ja, Pech ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, finde ich, aber ich kenne die Hintergründe in Karlsruhe nicht. Ich kann das nicht beurteilen, ob die sich daran gehalten haben oder nicht. Ich kann auch nicht beurteilen, wie die Tests jetzt laufen. Die werden ja permanent getestet und das wird man sehen, ob die Spielberechtigung kriegen oder nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Nur wir haben ja eine nie dagewesene Situation, mit der wir irgendwie leben müssen. Und die DFL ist natürlich bestrebt, ihre Ligen vernünftig zu Ende zu kriegen und geht dabei auch das Risiko ein, dass man die eine oder andere Mannschaft mal benachteiligt, weil sie in einem sehr engen Rhythmus spielen muss. Ich glaube, aus dem Dilemma kommen wir nicht raus.
Jonas Bolt hat die gleiche Auffassung wie Sie, was die Hygienetrainings, die Trainingslager in Quarantäne betrifft. Also er ist auch kein großer Freund davon. Er ist ja in der Kommission Fußball und will da die Interessen des HSV vertreten in der DFL. Wie war das in Ihrer Zeit? Wer war da sozusagen, wer hatte da den engsten Draht zur DFL? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich meine, dass Joachim Hilke war in irgendeinem Gremium, war da drin, aber ich weiß gar nicht mehr in welchem.
Ja, aber die Sitzungen der DFL haben regelmäßig, habe ich wahrgenommen und teilweise zusammen mit Joachim Hilke und auch ohne ihn. Er war, glaube ich, in irgendeiner Kommission der DFL drin, aber die eigentlichen Sitzungen habe ich wahrgenommen.
Welches Verhältnis hatten Sie damals zu DFL? Also hatten Sie damals auch das Gefühl, dass die HSV-Interessen dort gut vertreten sind?
Wir hatten ein entspanntes Verhältnis zur DFL. Ich hatte schon das Gefühl, dass der HSV in den Jahren vorher es versäumt hatte, in den wirklich wichtigen Gremien des DFL vertreten zu sein als großer Club. Da hat man sich bei meinen Vorgängern sehr zurückgehalten. Der letzte, der vom HSV dort wirklich aktiv war, war natürlich Werner Hackmann. Der war ja sogar mal Vorsitzender der DFL.
Holger Hieronymus auch.
Holger Hieronymus, naja, der war nach seiner HSV-Zeit Geschäftsführer, aber das war ja nicht während seiner HSV-Zeit.
Klar, richtig.
Insofern war das Werner Hackmann und davor war es Wolfgang Klein, aber danach war eigentlich wirklich eine Lücke da und wir haben es eigentlich versäumt, vom HSV ja da in den Gremien präsenter zu sein.
Präsent waren Sie dafür in vielen Gremien des HSV. Stefan hat es eben schon angesprochen, Vorstand, Präsidium. Er hat Supporters Club genannt, was er vergessen hatte, ist der Aufsichtsrat, da waren Sie auch noch eine ganze Zeit. Aber wie gesagt, wir wollen vor allen Dingen über den Supporters Club sprechen, haben eine ganze Reihe von Fragen, die wir Ihnen gerne einspielen wollten, von wohlmeinenden Menschen zum Thema Supporters Club. Und den Anfang macht dann, finde ich, einfach mal passend derjenige, der noch, jetzt muss ich rechnen, 5 Tage im Amt ist, nämlich der noch Supporters Club-Chef Tim Oliver Horn, genau.
Moin Karl, hier ist Timo, aktuell noch Abteilungsleiter des Supporters Clubs. Als meine Zeit beim HSV begann, da endete deine Amtszeit kurz drauf. Nun endet auch meine Amtszeit in der nächsten Woche. Und da habe ich noch schnell eine Frage an dich, vielleicht auch betreffend auf die neue Abteilungsleitung viel mehr, weil ich das vielleicht nicht mehr schaffe. Was glaubst du, muss sich beim HSV ändern, damit wieder dauerhaft dieses positive Image, vielleicht auch ein bisschen Erfolg, einkehrt und im Speziellen auch beim Supporters Club. Siehst du da noch für Verbesserungspotenzial? Da würde mich die Antwort sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder beim HSV. Bis dann, tschüss.
Ja, das hoffe ich, dass wir uns mal wieder beim HSV sehen. Ich habe Timo noch in guter Erinnerung. Auf seine Frage, ja, ich glaube zum einen, dass das Image des Supporters Club nicht schlecht ist. Insofern gibt es da vielleicht nicht ganz so viel Nachholbedarf. Ich sehe das natürlich aus der Entfernung und muss sagen, der Supporters Club hat sich ja in den Laufe der Jahren, auch gerade nach dem Jahr 2014, wo jeder gesagt hat, mit der Ausgliederung gibt es da Riesenprobleme und Austritte und wird das immer weniger werden und so weiter, das ist ja nicht geschehen, sondern die Zahlen haben, auch die Mitgliederzahlen haben zugenommen. Der Supporters Club hat eine Rolle gespielt. Er hat sicherlich vorher unter den Vorgängern von Timo eine vereinspolitisch stärkere Rolle gespielt, als die das jetzt getan haben. Ich glaube schon, dass das auch in Zukunft wichtig sein wird. Ich kenne auch die Protagonisten, die jetzt zur Wahl stehen, noch aus meiner Zeit. Und glaube, der Supporters Club muss vielleicht wieder mehr Einfluss darauf nehmen, dass die Mitglieder ein Sprachrohr haben, um zu sagen, so Freunde vorne im Vorstand oder im Aufsichtsrat, so geht's nicht mehr. Also da muss wieder mehr Kritik, glaube ich, geäußert werden, denn dazu gibt es ja durchaus Anlass.
Timo Horn hat ja auch ein Imageproblem des HSV angesprochen. Wie sehen Sie da noch oder wo sehen Sie da Verbesserungspotenzial? Was kann der Verein da auch machen? Es gibt ja immer wieder die wiederkehrenden Beispiele, gerade wenn der HSV verliert, besonders außerhalb Hamburgs, werden ja gerne die HSV-Witze dann auch wieder ausgegraben. Kann man da überhaupt als Verein und vielleicht auch als Supporters-Club da gegensteuern?
Ich glaube, gegensteuern gegen solche Witze können Sie nur durch sportlichen Erfolg. Ich meine, das ist das Einzige. Wir haben es ja geschafft als HSV in den letzten Jahrzehnten, immer wieder besondere Aufmerksamkeit dadurch zu generieren, dass wir außergewöhnliche Dinge hingekriegt haben. Das letzte Beispiel war natürlich wieder 3-0 in Hannover zu führen und 3-3 zu spielen. Diese ganze Relegationsgeschichte, die Auseinandersetzung im Verein, all dieses, die verschiedensten Vorstände, Trainer und so weiter. Also das ist ja, ein HSV steht eben im Fokus der Öffentlichkeit. Da geht's uns nicht besser als Schalke 04 oder anderen Vereinen. Und wenn man solche Anlässe liefert, dann wird das natürlich auch mit der entsprechenden Häme bundesweit dargestellt. Dagegen kann man nur angehen, indem man versucht, etwas Kontinuität mal zu schaffen. Und zwar Kontinuität sowohl in den Personen in erster Linie als auch in der sportlichen Entwicklung. Und ich glaube, das ist der einzige Weg.
Die Wahl des der Supporterspitze ist ja jetzt nicht gleichbedeutend mit einer Mitgliederversammlung und einer Wahl eines Präsidiums, aber trotzdem eine gewisse Wertigkeit. Oder werden Sie am Sonnabend vom Rechner sitzen und die erste Fernwahl, die es überhaupt jemals im HSV gegeben hat, werden Sie dabei sein?
Ich muss immer an die vielen Diskussionen über die Fernwahl auf verschiedensten Mitgliederversammlungen denken. Ja, werde ich. Ich werde dabei sein und werde mitstimmen.
Medial wurde die Wahl ja schon als Machtkampf, vor allem im Boulevard, dann auch als Richtungswahl tituliert. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Wahl zwischen dem Team von Sven Frese und auch dem Team von Martin Oetjens? Wie bewerten Sie das? Ist das ein bisschen überspitzt davon?
Ich halte das für überspitzt. Ja, ich glaube, ich kenne die beiden. Den Sven Frese kenne ich besser, weil der war ja Mitarbeiter im HSV viele Jahre.
Zu Ihrer Zeit war er dann noch da oder ist dann in Ihrer Zeit auf Fernreise gegangen?
Irgendwann ist er dann, ich glaube, das war noch in meiner Zeit, hat er dann eine Auszeit genommen und ist um die Welt gereist sozusagen. Aber den kenne ich noch von den Supporters, den kenne ich als Mitarbeiter beim HSV und seinen Mitbewerber kenne ich auch aus der Supporters-Zeit. Also ich glaube nicht, dass das ein Machtkampf ist. Das sind zwei durchaus respektable Alternativen für die Fans und mit ihren Teams. Die haben sich vorgestellt, die werden sich nochmal vorstellen. Und egal, wer gewinnt, der wird sich für den HSV einsetzen, für den Supporters-Club. Das sehe ich nicht so.
Die haben sich auch beide schon hier in diesem Studio bei uns vorgestellt. Das ist schon ein paar Monate her. Jetzt hat letzte Woche eine Ultragruppierung hat sich klar für Sven Frese ausgesprochen. Ist jetzt auch wahrscheinlich wenig überraschend gewesen. Trauen Sie sich eine Wahlempfehlung zu? Also sagen Sie öffentlich, wen Sie von den beiden wählen würden? Oder kommt da der Politiker und sagt Wahlgeheimnis?
Nee, da kommt nicht der Politiker, sondern da kommt der ehemalige Funktionär des HSV, der sagt, das steht mir gar nicht zu, jetzt öffentlich eine Empfehlung zu geben. Ich werde meine Wahl treffen, aber ich werde ganz sicherlich nicht öffentlich sagen, wähle den oder den. Das ist nicht meine Aufgabe.
Jetzt haben wir genug über beide Top-Kandidaten der Supporters-Wahl gesprochen. Jetzt wollen wir sie auch einmal selber zu Wort kommen lassen und machen den Anfang mit Martin Oetjens, der am Sonnabend neuer Supporters-Chef werden will.
Moin moin, liebes Abendblatt-Team. Vielen Dank, dass ich Karl Edgar ein paar Fragen stellen darf. Moin moin, lieber Karl Edgar. Ein kleiner Hinweis vorab in eigener Sache an alle die an der digitalen Abteilungsversammlung am Samstag teilnehmen möchten. Registriert euch bitte so schnell wie möglich vorab auf hsv-ev.de. Bei einer Registrierung am Versammlungstag kann es je nach Andrang zu Verzögerungen bei der Anmeldung kommen. So, Karl Edgar. Jetzt aber zu den Fragen. 2014, ein paar Monate nach der Ausgliederung, durften wir ja noch gemeinsam die Umstrukturierung des HSV anschieben, bevor du von Jens Meyer als Präsident abgelöst wurdest. Interessanterweise warst du ja auch mal, wie ich jetzt, stellvertretender Abteilungsleiter des HSV Supporters Club. Darum möchte ich von dir wissen, wie siehst du die Entwicklung des HSV Supporters Club in den letzten 6,5 Jahren? Und was macht für dich den größten Unterschied zum Supporters Club vor der Ausgliederung aus? Ich freue mich auf deine Antworten und schicke euch blau-weiß-schwarze Grüße in Abendblattstudio. Bleibt alle gesund, euer Martin Oetjens.
Ja, Grundzüge oder angerissen haben wir diese Frage
ja eigentlich schon. Ja, habe ich schon. Ne? Ich kann dem auch nicht viel hinzufügen. Ich muss sagen, erstens, der Supporters Club ist nach wie vor eine starke Gruppierung, die mitgliedermäßig noch gewachsen ist. Zweitens, hat der Supporters Club sicherlich eine etwas andere Rolle gespielt als vor 2014 in dieser sehr aufgehitzten Debatte, auch damals natürlich um die Frage Ausgliederung ja oder nein, ist deswegen weniger in Erscheinung getreten. Ich weiß, dass das kontrovers gesehen wird in Supporters Kreisen und auch eher sicherlich bei den beiden Gruppierungen unterschiedlich aufgefasst wird. Aber die grundsätzliche Entwicklung des Supporters Club in den letzten 6 Jahren aus der Entfernung betrachtet, ich bin da kein Insider mehr, sehe ich durchaus als positiv.
Waren Sie dabei, als sich die beiden Teams da am Uwe Seeler Fuß vor ein paar Monaten dem HSV sozusagen vorgestellt haben? Also da wurden ja ehemalige Funktionäre und so weiter angeschrieben, schon eine Weile her.
Ich bin da nicht angeschrieben worden und ich war auch nicht dabei.
Okay.
Jetzt haben wir Martin Oetjens gehört und wollen natürlich der Vollständigkeit halber auch noch Sven Frese hören, der natürlich auch eine Frage für Sie parat hat.
Moin ins Abendblatt-Podcast-Studio. Moin Karl. Ja, ich würde gerne von dir wissen, was deine Erwartungshaltung an die neue Abteilungsleitung ist und welche Schritte sie aus deiner Sicht als erstes angehen sollte. Sonst schöne Grüße an die Kollegen vom Hamburger Abendblatt und wie immer bleibt alle gesund. Liebe Grüße, tschüss.
Ja, besten Dank für die Grüße. Sven Friese will wissen, was ist sozusagen auf der To-Do-Liste der neuen Supporters-Führung? Was wären jetzt die wichtigsten Themen, die es anzunehmen gilt und anzugehen gilt?
Na, ich habe es ja auch schon angedeutet. Ich glaube, dass sie eine etwas stärkere Stimme erheben sollten, was so die internen Zustände beim HSV angeht. Denn wir haben ja eine doch etwas merkwürdige Situation, einmal wieder mit dem zurückgetretenen Präsidium, mit einer Übergangslösung im e.V., mit der Lösung, dass der zurückgetretene Präsident weiterhin Aufsichtsratschef der AG ist. All diese Geschichten lassen ja die Mitglieder auch nicht kalt. Und irgendwie sollte aus meiner Sicht der Supporters-Club als die stärkste Gruppierung in dem Verein darauf dringen, dass diese Dinge möglichst schnell mal geregelt werden. Und das sollte im Fokus stehen. Ich glaube, die Organisation intern des Supporters-Club, die ist absolut intakt und die ist gut. Und da wird man auch immer wieder neue Aktionen sich ausdenken. Aber die Rolle innerhalb des Vereins sollte vielleicht etwas vernehmbarer wieder werden.
Zu Ihrer Zeit war ja Sven Frese auch noch beim HSV, wenn uns nicht alles täuscht. Wie haben Sie ihn wahrgenommen damals?
War unheimlich positiv. Der Sven ist ja, den habe ich schon bei den Supporters kennengelernt, den habe ich dann als Mitarbeiter kennengelernt. Der hat die Golfabteilung mit angeschoben im HSV. Der war immer ein sehr positiver, guter Junge. Wir haben ein sehr, sehr ordentliches Verhältnis. Und als er dann für sich entschlossen hat, erstmal eine Auszeit zu nehmen, das haben wir auch akzeptiert. Und jetzt ist er wieder da und ist nach wie vor voll im HSV engagiert. Also sehr positives Verhältnis.
Sinngemäß haben Sie vorhin gesagt, dass der Supporters Club ja auch so ein bisschen sozusagen den Verantwortlichen auf die Finger gucken soll und muss. Wie war das zu Ihrer Zeit als HSV-Chef, als Vorstandsvorsitzender? Wie war Ihr Verhältnis zu der damaligen Supporters-Führung?
Ja, das war zum Ende schon Timo Horn, den wir ja schon gehört haben. Ich hatte persönlich immer ein gutes Verhältnis zum Supporters Club. Ich meine, wussten natürlich auch, dass ich ja irgendwo auch aus der Ecke komme, wenn ich auch kein Supporters Gründer war. Aber so war ich ja doch, ich glaube, der erste Vereinschef, der aus dem Supporters Bereich kam. Und dafür habe ich natürlich immer Verständnis gehabt. Auf der anderen Seite war ich natürlich mittendrin in der Auseinandersetzung um die Frage Ausgliederung ja oder nein. Und das wurde ja bei den Supporters auch sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Da gab es eine sehr starke Strömung, die durch Oliver Scheel auch im Vorstand vertreten wurde, von Leuten, die gegen die Ausgliederung waren. Aber ich habe regelmäßige Austausche mit denen gehabt und ich würde im Nachhinein das Verhältnis als absolut vernünftig bezeichnen.
Auf die Ausgliederung wollen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Wenn wir das richtig in Erinnerung haben, dann war ja zu Ihrer Zeit dann zuletzt Christian Bieberstein Supporterschef und anschließend Ralf Bednarik. Und Ralf Bednarik auf jeden Fall hat noch eine Frage für Sie.
Ralf. Hallo Karl, hier ist Ralf Bednarik. Zu meiner Zeit war die Abteilungsleitung des Supporters Clubs ja stark vereinspolitisch und auch fanpolitisch ausgerichtet. In den letzten Jahren hat man die Supporters Club Abteilungsleitung in der Öffentlichkeit zumindest eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Meinst du, dass unter einer neuen Abteilungsleitung neue Akzente diesbezüglich gesetzt werden können oder dass die geänderten Strukturen das eigentlich in Wirklichkeit verhindern?
Ja, darüber haben wir schon eine Weile gesprochen und trotzdem ist die Frage berechtigt. Ne? Also ist das eigentlich gar nicht mehr möglich oder gar nicht gewollt durch die Strukturen, dass der Supporters Club diese politische Stimme erhebt, wie sie es dann vor den 2014er Jahren gemacht hat? Oder ist das sehr wohl noch möglich und auch zu wünschen?
Beides ja. Ich glaube, dass es nach wie vor möglich ist, auch mit der geänderten Struktur des HSV. Die Mitgliederversammlung des HSV ist das oberste Gremium. Der e.V. ist der Hauptanteilseigner der AG, der stellt dort die Mehrheit. Das ist nach wie vor möglich und ist auch gewünscht, glaube ich, weil aus den Gründen, die ich ja vorhin schon dargelegt habe, ich glaube, das müsste auch wieder stärker geschehen in den nächsten Jahren.
Ich erinnere mich noch sehr gut an Ralf Bednariks Zeit als Supporter-Chef. Er hat ja eben das vorsichtig formuliert gesagt, da ging es mehr um vereinspolitische Dinge. Also er hat ja sehr stark seine Stimme erhoben bei all den Dingen, die aus seiner Sicht und den Supporters dann damals auch nicht gepasst haben. Das fanden viele nervig und andere fanden das richtig gut, weil das sozusagen eine große Diskussionskultur im HSV wurde großgeschrieben. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, das war in der Tat für jemand, der auf der anderen Seite in dem Falle saß, auf der Vorstandsseite saß, war es natürlich häufig nervig. Vollkommen richtig. Aber ich habe das auch immer als belebend empfunden und muss sagen, gerade die Auseinandersetzung mit Ralf Bednarek, der schon ein sehr jemand war, der sehr deutlich gemacht hat, wofür er steht und hat auch seine Stimme erhoben. Aber ich muss immer sagen, die Auseinandersetzung mit ihm, auch die Sitzung mit ihm, die Gespräche mit ihm, das war eigentlich immer eine höchst erstens fair in der Sache und durchaus fordernd. Und ich fand das in Ordnung. Also dass mich das mal genervt hat oder weil ich anderer Meinung war und sagte, jetzt kommen die wieder um die Ecke, das ist sicherlich so. Aber am Ende des Tages und auch mit dem Abstand zu der damaligen Zeit war das schon völlig in Ordnung.
Es gibt ja Stimmen, die gesagt haben, dass vor 2014 der Supporters Club zu laut gewesen sei und zu mächtig wurde und auch zu sehr in vereinspolitische Dinge eingegriffen hat, zum Beispiel bei Aufsichtsratswahlen und darüber dem Ganzen mehr Gewicht geben wollte und dass das Ganze dann diese Ausgliederung auch befördert hat, weil der normale Fan irgendwann genug hatte. Wie würden Sie das sehen? Sehen Sie das ähnlich oder genau umgekehrt eigentlich?
Naja, dass eine Abteilung, die so viel größer ist als alle anderen Abteilungen des Vereins insgesamt, also der HSV hat, glaube ich, jetzt über 80.000 Mitglieder und davon sind wahrscheinlich um die 70.000 Supporters, dass die natürlich auf einer Mitgliederversammlung, wenn sie auch nur einen Bruchteil von denen aktivieren, ein riesiges Stimmenpotenzial haben, das ist schon richtig. Das war ja auch so. Ich fand in der Tat, man hat das eigentlich nie so ausgenutzt. Das heißt, es sind trotzdem auch andere Kandidaten dran gekommen. Es gab ja mal diese Wahl mit den Protagonisten des Supporters Club, die sich da mehrheitsmäßig für eine Zeit lang durchgesetzt haben. Aber
einen hören wir noch gleich.
Einen hören wir noch gleich. Okay, das war so. Auf der anderen Seite fand ich, dass am Ende des Tages sie sich durchaus auch jedenfalls im Kern doch auch bereit waren, sich mit der anderen Seite auseinanderzusetzen und dass die traditionellen Mitglieder, die Mitglieder aus den sporttreibenden Abteilungen manchmal genervt waren, weil sie meinten, sie hätten gar keine Chance gegen diese Mehrheit an Supporters, ist klar, das bleibt nicht aus. Aber ich glaube nicht, dass das am Ende des Tages entscheidend die Abstimmung über die Ausgliederung beeinflusst hat. Ich glaube, das sind andere Punkte gewesen.
Bei 70.000 Mitgliedern ist natürlich auch nicht jeder immer einer Meinung oder die Führung spiegelt auch nicht immer die komplette Meinung aller 70.000 Mitglieder dar. Die Diskussionen, die Sie gerade angesprochen haben, die es zwischen Supporters Club und Verein ja immer wieder gab, die fielen ja besonders stark eben vor der Ausgliederung aus. Sie haben sich damals so am Ende eines langen Prozesses auch für die Ausgliederung stark gemacht oder die Ausgliederung befürwortet, haben dafür jetzt, das wussten Sie ja sicherlich auch vorher, nicht nur Beifall erhalten vom Supporters Club. Genau zu diesem Thema haben wir deshalb jetzt auch noch eine Frage für Sie.
Lieber Kai Jarchow, wir haben ja immer gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und an einem Strang gezogen, bis Sie am Ende auch unbedingt den Weg der Ausgliederung unseres HSV in eine Kapitalgesellschaft mitgegangen sind. Die Ausgliederung war das Ende der Mitbestimmung und der Mitsprache der Fans im HSV und damit praktisch auch das Ende unseres Supporterclubs. Aus einem Modellprojekt im europäischen Fußball ist nicht mehr als ein schwarz-weiß-blauer Häkelbüdelclub geblieben, ohne jedes Recht. Tut das nicht weh, den Niedergang des SC so mitzuerlebt haben, den Niedergang des SC, den Sie mit aufgebaut haben? Danke, alles Gute und tschüss.
Ja, Manfred Erdl war das, ehemaliger Aufsichtsrat, der, wie Sie gerade richtig gesagt haben, einer derjenigen war, der sozusagen über diese Supporters-Schiene da reingeströmt worden ist, zusammen mit Uli Klüver und mit noch zwei anderen.
Marek Erhard.
Genau, Marek Erdl. Und wer war der vierte? Es waren da vier gewählt worden. Egal, also auf jeden Fall waren es vier. Und ich musste zugeben, ich muss das Wort Häkelbüdelclub musste ich erst nochmal nachgucken. auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass Sie da nicht ganz seine Meinung haben, aber nichtsdestotrotz, seine Kernfrage ist ja, bereuen Sie das ein wenig, dass Sie sich dafür eingesetzt haben, 2013, 14 für die Ausgliederung einzutreten? Oder sind Sie im Nachhinein, sagen Sie, da wurde einiges falsch gemacht vielleicht, aber trotzdem war die Ausgliederung genau der richtige Schritt?
Also zuerst einmal würde ich gerne sagen, dass das, was Manfred Ertel gesagt hat über unsere Zusammenarbeit, auch ich so empfunden habe. Wir waren vorher nicht so gut bekannt und jeder hatte einen Eindruck von dem anderen. Und ich muss sagen, in der Zeit, in der er Aufsichtsratsvorsitzender war, da haben wir sicherlich in der Frage der Ausgliederung eine total andere Meinung gehabt. Aber ich habe die Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt, weil man konnte sich auf sein Wort verlassen. Und das war nicht immer unbedingt der Fall bei allen anderen, mit denen ich zu tun hatte. Das mal vorweg. Zum anderen, nein, ich bereue das nicht mit der Ausgliederung. Ich halte das nach wie vor für den richtigen Weg, dass Bundesliga-Vereine ihren gemeinwirtschaftlichen Teil vom Wirtschaftsbetrieb Fußball trennen, weil das alles, das auch steuerrechtlich aus den verschiedensten Gründen so sein sollte, finde ich. Das halte ich diesen Schritt nach wie vor für richtig. Und ich glaube, dass, wie Manfred Ertel den Supporters Club beschreibt, als Hekelbüttel-Club, wie Sie schon sagen, das finde ich trifft nicht zu. Sicherlich hat sich der Supporters Club geändert. Sicherlich hat er weniger Stellung bezogen als vorher. Das liegt an den handelnden Personen. Ich sagte ja schon, ich hoffe, das wird auch wieder anders. Ich glaube, dass das in den Strukturen geht. Beim Manfred Ertel schwingt immer sicherlich noch ein bisschen die Enttäuschung mit darüber, wie das damals ausgegangen ist. Ich finde, trotzdem sollte man den Leuten, die jetzt im Supporters Club die letzten Jahre gearbeitet haben, den nötigen Respekt zollen und sie nicht als Hekelclub bezeichnen. Das haben sie, glaube ich, nicht verdient. Und so ein bisschen schwingt wohl auch die Enttäuschung darüber mit, dass die Vorhersagen, die auch er und andere gemacht haben, dass das alles, dass die Fans weglaufen werden, dass die Mitglieder weglaufen werden, dass wir keine Auswärtsunterstützung mehr haben werden bei den HSV-Spielen. Das ist ja alles nicht eingetroffen.
Nach dem Abstieg 2018 gab es ja dann viele Stimmen, die auch Parallelen dann zur Ausgliederung gezogen haben oder die Ausgliederung als so nicht ergriffene Chance mit den Millionen von Klaus-Michael Kühne auch bezeichnet haben und da auch eine Begründung dafür gesehen haben, warum der Verein dann am Ende abgestiegen ist, aufgrund auch jahrelangen Misswirtschaftens. Sehen Sie auch diese Kausalität?
Nein, weil man vergisst immer, unter welchen Maximen wir eigentlich oder insbesondere ja die Mitgliederbewegung, die das maßgeblich angestoßen hat, die Ausgliederungsdebatte, das eigentlich gesehen haben. Da hat man sich gesagt, es geht uns um drei Punkte, die wir unter anderem mit der Ausgliederung erreichen wollen. Das ist erstens, mit einer jungen Mannschaft zu spielen, zweitens Schulden abzubauen und drittens einen strategischen Partner zu suchen als Teilhaber an der AG.
Alles drei nicht aufgegangen, würde ich
alles
sagen.
Alles drei hat man nicht, was heißt nicht aufgegangen, man hat es ja gar nicht gemacht. Also man hat als ersten Schritt teure Spieler, meist schon woanders aussortierte Spieler geholt, man hat mehr Schulden gemacht und man hat mehr Anteile an Herrn Kühne verkauft, aber Herr Kühne ist kein strategischer Partner. Insofern hat man alles das, was wir uns vorgenommen hatten und was auch ja immer propagiert worden ist in den ganzen Diskussionen, hat man ad absurdum geführt. Und das hat dann dazu geführt, dass man erstens mehr verschuldet ist denn je und zweitens weniger sportlichen Erfolg hatte denn je. Insofern liegen die Gründe nicht an der Ausgliederung, sondern an der Umsetzung.
Hätte man möglicherweise erst strategische Partner finden müssen, bevor man den Schritt der Ausgliederung geht, so wie es zum Beispiel auch der VfB Stuttgart gemacht hatte. Da stand sofort fest, dass Daimler dann bereit ist, auch deutlich mehr im Prinzip für die Anteile zu zahlen, als das Klaus-Michael Kühne hier gemacht hat.
Das ist ein bisschen ein anderer Fall, weil Daimler war ja schon Hauptsponsor bei Stuttgart. Und wenn man dann mit dem Hauptsponsor redet und sagt, bist du denn bereit, bei einer Ausgliederung auch Aktien zu erwerben, ist das natürlich, liegt das nahe. Das wäre bei uns Emirates gewesen, mit denen haben wir auch geredet damals. Für die kam das damals nicht in Frage. Insofern, so richtig anpacken kann man es natürlich erst dann mit eventuellen strategischen Partnern, wenn die wirklich sicher sein können, dass die Ausgliederung auch durchgezogen worden ist. Also das ist schon der erste Schritt, nicht? Auch wenn man Vorgespräche führt, die haben wir damals auch geführt mit Firmen, die wir uns vorstellen konnten.
Was ist für Sie die Erklärung, dass am Ende eigentlich all das, was man sich vorgenommen hatte, nicht eingetreten ist?
Liegt an den handelnden Personen, ausschließlich.
Das waren dann Dietmar Beiersdorfer in erster Linie.
Karl Gernhardt im Aufsichtsrat.
Genau. Ärgerlich für die Mitglieder, die für die Ausgliederung gestimmt haben und alle Versprechen wurden danach nicht eingehalten, kann man sagen.
Na, ärgerlich finde ich untertrieben.
Ja, man kann es auch deutlicher formulieren. Ja. Wir sind aber in einer ähnlichen Situation aktuell gerade wieder, weil es wird ja auch beim HSV mal wieder über eine andere Gesellschaftsform debattiert. Und die Frage, die Stefan eben aufgeworfen hat, ob es nicht cleverer wäre, bevor man diesen Prozess beschreitet, dann mit den strategischen Partnern zu sprechen, ist genau die gleiche Diskussion, die wir jetzt gerade wieder haben. aus Ihrer Sicht sollte man aus der Vergangenheit lernen und erst den Partner oder die Partner haben, oder soll das ein ergebnisoffener Prozess werden, und für welche Entscheidung sind Sie eigentlich? AG, KGAA, was finden Sie, ist die passende Form für den HSV?
Darüber kann man trefflich streiten, was die bessere Gesellschaftsform für den HSV ist. Also ich glaube, dass es nicht so ein Riesenunterschied ist. Und ich glaube, man wäre immer gut beraten, wenn man nicht immer wieder einen weiteren Schritt macht, etwas zu verändern, sondern in den gegebenen Gesellschaftsform, in der gegebenen Situation einfach mal kontinuierlich zu handeln und mit Plan zu handeln. Und dann braucht man nicht immer wieder Diskussionen führen, ob man die Gesellschaftsform nochmal ändert. Daran, allein durch eine Änderung der Gesellschaftsform werden Sie nicht sportlichen Erfolg haben, genau wie Sie nicht durch eine Ausgliederung automatisch Erfolg haben. Das habe ich auch immer gesagt. Ausgliederung schießt keine Tore, sondern Ausgliederung schafft Voraussetzungen, um Dinge besser zu machen in der Zukunft. Da muss man sie aber auch besser machen. Wenn man das nicht tut, nützt es auch nichts.
Es gibt ja einige Stimmen, die behaupten, dass in dieser Konstruktion mit Klaus-Michael Kühne wird es keinen strategischen Partner geben, der sich an den HSV heranwagt. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich genauso.
Das sieht offenbar mittlerweile auch Klaus-Michael Kühne. Ob er das genau sieht, weiß ich nicht, aber zumindest ähnlich. Also er hat ja seine Bereitschaft sehr deutlich kommuniziert, dass er verkaufen wollen würde, seine Anteile, wenn es dann jemand gibt, der da einspringt. Sind Sie skeptisch?
Ich habe das gelesen, ich habe das schon des Öfteren mal gelesen, habe mich auch mal drum gekümmert und weil ich von Leuten angesprochen worden bin, habe dann Kontakt hergestellt, aber am Ende des Tages...
Kontakt hergestellt zu Klaus-Michael Kühne, oder?
Ja, zu seinen Leuten, und am Ende des Tages hat es dann doch nicht geklappt. Also ich will da nicht Herrn Kühne analysieren, ob das nun wirklich so ist oder nicht, aber gut wäre es für den HSV, denn das ist wirklich die Grundvoraussetzung, denn ein richtiger Partner, ein wirtschaftlich kompetenter Partner, wir haben uns ja immer verglichen mit der Situation beim FC Bayern und den Partnern, die dort haben, die steigen nur dann ein, wenn Herr Kühne nicht dabei ist.
Wenn man sich der HSV mit dem FC Bayern vergleicht, dann könnte ich jetzt einen Witz machen, nämlich aktuell hat der FC Bayern große Streitigkeiten, die der HSV gerne hätte, aber auch hatte, nämlich im Präsidium. Also was da los war in diesem Winter mit Marcel Janssen und Thomas Schulz, die beiden Pole, Präsident und Vizepräsident, haben Sie aus der vielleicht Entfernung, aber ein bisschen näher dran als wir sind Sie ja sicherlich schon, überhaupt verstanden, was das große Problem da war?
Nein, ich habe es auch nur medial verfolgt. Also ich habe auch mit ein paar Leuten darüber geredet, aber ich bin weit davon entfernt, da Insider zu sein. Aber mir scheint, der Knackpunkt ist schon der, dass man sich im EV-Präsidium nicht darüber einig ist, wie der zukünftige Aufsichtsrat aussehen sollte.
Am Ende ist das Präsidium ja zurückgetreten, geschlossen. War das für Sie dann der logische Schritt, weil man sich nicht mehr einig war?
Ja, ist sicherlich ein logischer Schritt. Ich finde diese Zeit sehr unbefriedigend mit dieser kommissarischen Lösung. Das geht nicht gegen die Personen, die das machen in Ochsenzoll für den e.V., aber das, so ein Verein muss einfach eine Führung haben, finde ich. Da darf der Zeitraum nicht so groß sein zwischen dem, auch wenn wir in Corona-Zeiten wieder andere Verhältnisse haben, genauso wenig wie ich es in Ordnung finde, dass die AG keinen Vorstandsvorsitzenden in dem Sinne hat, sondern dass sich das zwei Leute teilen und es keinen Dritten gibt. Also das ist auch keine Situation, die ich positiv finde.
Also Sie würden da noch eine dritte Person hinzuholen und nicht einen der aktuellen beiden Vorstände zum Vorstandschef machen?
Das weiß ich nicht, ob ich einen von denen dazu machen würde. Das will ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall würde ich den Vorstand der AG möglichst schnell komplettieren. Ich finde, das ist auch Aufgabe des Aufsichtsrates, das zu tun. Und dann ist es auch Aufsichtsratsangelegenheit zu sagen, der ist unser Vorstandsvorsitzender und er ist der Stellvertreter und das ist der Dritte.
Das ist ja alles eine lange Kette, ne? Der Aufsichtsrat wirkt ein bisschen in dieser Frage gerade ein bisschen gelähmt, weil man weiß nicht, wer wird der nächste Präsident, und das Präsidium des EVs am Ende des Tages über die Hauptversammlung kann Einfluss auf den Aufsichtsrat nehmen, der Aufsichtsrat muss den Vorstand bestellen. Also diese ganze Kette beginnt ja bei der Mitgliederversammlung im Sommer, wenn ein neues Präsidium gewählt wird, wo aktuell wir eigentlich noch gar nichts wissen. Oder wissen Sie mehr?
Nee, ich weiß auch nicht mehr, aber ich finde, wir befinden uns im HSV grundsätzlich in einer schwierigen Situation seit vielen Jahren. Wir haben hinzukommend eine Corona-bedingte Situation, die zu enormen Ausnahme Einnahmeausfällen führt in der Bundesliga, die jeden Verein ans Limit bringt.
25 Millionen Euro allein durch Zuschauereinnahmen, ja, die fehlen dieser Saison.
So, und der HSV hat ja nicht gerade ein Polster, um das einfach mal so eben auszugleichen, wie wir alle wissen. Und in einer solchen Situation eine ungeklärte Führungsfrage zu haben, finde ich fahrlässig.
Das ist eine richtige Beschreibung der Situation. Was ist die Lösung?
Ja, die Lösung ist, dass der Aufsichtsrat seiner Pflicht nachkommen muss und einen vernünftigen Vorstand berufen muss.
Aber nochmal eins zurückgespult. Jetzt im Sommer ist Präsidiumswahl, ohne dass wir wissen, wer sich überhaupt zur Wahl stellt. Ich glaube, die meisten gehen schon davon aus, dass Marcel Janssen nochmal einen nächsten Anlauf wagt. Gehen Sie auch davon aus?
Ich vermute ja.
Wie sind Ihre Erwartungen, was auch den Wahlkampf betrifft? Jetzt ist es ja, nachdem das Präsidium zurückgetreten ist, wieder relativ ruhig geworden, auch beim HSV. Meinen Sie, das könnte nochmal schwierig werden jetzt im Hinblick auf den Sommer?
Ja, wann wird der Wahlkampf beginnen? Im Moment liegt der Fokus auf anderen Dingen, auch insbesondere auf den sportlichen.
Was ja mal zur Abwechslung ganz schön ist, dass es mal um Sport geht beim HSV.
Dass es beim Fußballverein um Sport geht, ist ja auch nicht so nachteilig, das finde ich auch. Aber das wird irgendwann einsetzen, denn wenn man die Kandidaten, irgendwann werden die sich ja outen, wird man sehen, wer antreten wird, wer dahinter steht, und dann wird das losgehen, ja.
Es könnte ja auch eine Situation geben, das ist jetzt alles spekulativ natürlich, aber dass es nur Marcel Janssen und ein Team von ihm ist und dass es keinen Wahlkampf geben würde. Ist das vielleicht für diesen HSV, unabhängig jetzt von der Person Marcel Janssen, aber wäre das vielleicht auch mal ganz hilfreich, keinen Wahlkampf zu haben?
Dazu bin ich zu sehr davon überzeugt, dass in demokratischen Prozessen es Kandidaten geben sollte und auch Gegenkandidaten geben sollte und einen Wettkampf geben sollte, als dass ich sage, nee, der Wahlkampf würde mich jetzt stören. Nein, das kann nicht die Lösung sein.
Man könnte jetzt natürlich auch die Theorie aufstellen, dass die Opposition, die sich da möglicherweise noch formieren wird, die viel mehr auch personell beim HSV jetzt verändern will mit der Präsidiumswahl, dass es denen in die Karten spielen könnte, wenn die Saison nicht positiv ausgeht, also wenn der Aufstieg am Ende nicht klappt. Denken Sie auch, dass es dann für eine Opposition dann auch leichter wäre, ihre Interessen durchzusetzen?
Sowas spielt immer eine Rolle, das ist gar keine Frage. Ich habe auch immer gesagt, im Nachhinein, nach dieser ganzen Ausgliederungsdebatte, ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, wenn der HSV sportlich erfolgreicher gewesen wäre. Wahrscheinlich war das auch dann nur mit einer solchen Mehrheit möglich in einer sportlichen schwierigen Situation.
Wobei man jetzt mal, ich bin gespannt, wie es bei Schalke am Ende des Tages ausgehen wird. Die sind also noch weniger sportlichen Erfolg kann man gar nicht haben. Und trotzdem ist es sehr offen, ob da die Ausgliederung, ob die wirklich gelingen wird oder nicht.
Das scheint mir auch sehr offen zu sein. Ja, es ist ja durchaus vergleichbar mit dem HSV. Aber vielleicht, ja, ich kann es auch nicht vorhersagen. Ich weiß es nicht, ob man den Leuten klar machen kann, dass man nur durch eine Ausgliederung den Verein retten kann. Das wird man ja versuchen, wahrscheinlich von Seiten der Leute, die dafür sind.
Als Schalke Mitglied würde ich den Finger heben, wenn ich dagegen wäre, und würde sagen, guck doch mal, nee, wenn ich Schalke Mitglied wäre, würde ich den Finger heben, wenn ich dagegen wäre und sagen würde, guck doch mal bitte auf den HSV. Die haben eine Ausleihung gemacht und danach ging alles noch viel schlechter weiter.
Das stimmt. Von außen betrachtet ist das so. Keiner weiß von uns, wie es weitergegangen wäre, wenn wir nicht ausgegliedert hätten, ob wir dann auch irgendwann mal abgestiegen wären. Das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, denn die sportlichen Erfolge in den Jahren vorher waren auch nicht so groß. Ich glaube trotzdem, dass es für einen Fußballprofiverein der bessere Weg ist.
Hätten Sie eigentlich noch mal Lust auf ein Funktionärs-Comeback beim HSV, wenn jetzt jemand vielleicht vom Verein auf Sie zukommt und sagt, Sie haben hier die richtigen Ideen für die richtige Struktur, bitte helfen Sie uns?
Nein. Ich muss Ihnen sagen, ich glaube, dass ich habe das sehr gerne gemacht und habe verschiedene Positionen, Sie haben das ja schon genannt, ausgeführt im HSV, viel mehr, als ich mir jemals vorgestellt hatte. Das ist auch gut so und das habe ich auch sehr gerne gemacht, möchte ich auch nicht missen, aber jetzt sollten das andere tun und ich finde nicht, dass wir beim HSV so gute Erfahrungen gemacht haben mit Leuten, die wir wiedergeholt haben.
Das stimmt in der Tat, aber schade, hätten Sie jetzt gesagt, Sie würden Ihren Namen nochmal in den Ring werfen, hätten wir auf jeden Fall eine schöne Überschrift morgen gehabt. Die haben wir jetzt nicht akquiriert, aber vielleicht mit der Hilfe Ihres Sohnes Johannes, der hat nämlich auch noch ein paar Fragen, kriegen wir doch noch irgendwie eine gute Überschrift zusammen. Wir hören nochmal, was er so von Ihnen noch wissen möchte.
Kommen wir nun zu den Fragen.
Wie oft musstest du Joni und mich anlügen, wenn wir dich nach potenziellen Neuzugängen gefragt haben? Welcher Spieler hat dich während deiner aktiven Zeit beim HSV am meisten beeindruckt? Wie findest du eigentlich den HSV-Arena-Blog von Gravesen?
Ja, da waren drei schöne Fragen dabei. Wir sortieren das Ganze mal. Ich fange mal an. Ich fange mal an mit der Frage, die mich persönlich auch am meisten interessiert hat. Nämlich, wie oft sie ihre Kinder eigentlich anschwindeln mussten. Ich hätte jetzt gedacht, so innerhalb der Familie, wenn man den Kindern, die dann schon ein bisschen älter sind, auch klar macht, ihr müsst das schon für euch behalten, da kann man schon mal sagen, mit wem man da gerade in Verhandlung steht. Aber das war offenbar nicht so.
Nein, das war nicht so. Ich habe sie nicht angeschwindelt, sondern ich habe nichts gesagt dazu. Das ist ja kein Schwindel in dem Sinne.
Und die beiden
wollte Jungs sie nicht damit belasten, sie wissen das auch, sie leben davon als Medien, solche Dinge vorher rauszukriegen, das ist ihr Beruf und meistens kommen ja auch Dinge raus und da wollte ich sie wirklich da raushalten, nicht, dass man auch in den Verdacht, dass sie in den Verdacht geraten, es könnte von ihnen kommen. Also insofern habe ich da einfach nichts gesagt.
Haben Sie das verstanden oder haben Sie dann immer wieder...
Sie waren alt genug, um das zu verstehen, mein Sohn ist jetzt Ende 30, der andere ist Anfang 30. Die waren auch vor 6, 7 Jahren schon in der Lage, das zu verstehen.
Aber ich stelle es mir auch schwierig vor. Die beiden Jungs haben mir beide auch am Telefon gesagt, ihr einer Sohn ist gerade in Vietnam, dass beide große HSV-Fans, ich erinnere mich, war das in ihrer Zeit, als Van der Vaart zurückgekommen ist?
Ja.
Ja, also wenn in diesen Tagen, da wollte ja jeder wissen, wie ist denn jetzt der Stand? Und wenn die beiden Jungs ankommen und sagen, Papa, wir sagen es nicht weiter. Kommt jetzt Van der Vaart oder nicht? Was sagen Sie? Sorry, kann ich nicht sagen oder wie?
Ja, der eine Sohn war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt im Ausland im Studium. Insofern, der hat mich nicht so oft gefragt, den habe ich nicht so oft gesehen. Nein, ich habe da nichts gesagt, aber ich habe auch nichts Falsches gesagt.
Also an Ihnen lag es nicht, dass die Medien dann doch das ein oder andere Transfergerücht vorher erfahren haben.
Nicht an meinen Söhnen.
Oder nicht an Ihren Söhnen auf jeden Fall, das können wir schon mal festhalten. Dann machen wir weiter mit seiner zweiten Frage. Welcher Spieler hat Sie am meisten beeindruckt?
Das ist gar nicht so einfach, man hat ja doch einige miterlebt und auch, ich muss Ihnen sagen, am meisten beeindruckt hat mich Ruud van Nistelrooy. Den habe ich zwar nur, ich bin im März angefangen, bis zu Saisonende erlebt, weil dann konnte er ablösefrei gehen, leider Gottes. Aber der hat mich am meisten beeindruckt, weil der kam eines Tages zu mir und sagte, er würde mich gerne sprechen. Und das, klar, habe ich sofort gemacht. Und dann dachte ich, was jetzt wohl kommt. Und, der war ja durchaus verärgert über den HSV, weil man hatte ihn vorher nicht gehen lassen nach Real Madrid und so weiter. Die Geschichte ist bekannt. Und sein Thema, mit dem er zu mir kam, war, dass er sich dafür einsetzte, dass ein Spieler unserer U23 damals, Auswahl, der viel beim Training der Profis auch dabei war, der hatte sich verletzt und hatte nicht die nötigen Versicherungen abgeschlossen, die ihm diese Verletzungskosten erstatten sollten. Und dafür hat er sich eingesetzt bei mir, dass der Verein da hilft. Und das hat mich schon bei einem solchen Weltfußballer wie Van Nistelrooy, hat mich das schon beeindruckt, wie er sich um einen Nachwuchsspieler aus der U23, den er nur vom Training, ein paar Mal Training hier kannte, eingesetzt.
Und konnten Sie helfen?
Ja.
Wer war's?
Den Namen weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
Aber das ist ja tatsächlich in der Tat beeindruckend.
Das war vor 10 Jahren jetzt, insofern, verzeihen Sie mir, dass ich den Namen nicht mehr drauf habe, aber es war ein Nachwuchsspieler.
Sie haben richtig gesagt, dass Ruud van Nistelrooy in dem Sommer dann, also wenige Monate nachdem Sie Präsident geworden sind, gehen musste, wie ja einige andere auch große Namen. Ich glaube, Roberto war dabei, Piotr Trochowski, Frank Rost.
Nee, Trochowski war schon weg, aber Frank Rost, ja. Roberto, Frank Rost.
Das waren ja vielleicht für Sie auch nicht gleich zum Start die einfachsten Gespräche, weil ich meine mich zu erinnern, von den meisten wollte man sich auch trennen. Nicht, weil man die doof fand, sondern weil die einfach relativ viel verdient haben und ja auch ein gewisses Alter hatten. So.
Ja, wir wollten uns von Roberto zum Beispiel nicht trennen. Wir haben versucht, den Vertrag zu verlängern, aber er war nicht bereit, irgendwelche Einschränkungen beim Gehalt anzunehmen. Und das war das Problem, weil das konnten wir nicht mehr bezahlen. Das konnte der HSV damals auch nicht bezahlen, aber hat trotzdem diese Verträge gemacht. Und das war einfach nicht mehr durchführbar. Der Van Nistelrooy, den hätte ich gerne natürlich auch weiterhin gesehen. Das war einfach ein toller Spieler und Mensch, aber der hat zu mir ganz deutlich gesagt, so wie der HSV ihn behandelt hat in dieser Real Madrid-Geschichte, interessiert ihn der HSV nicht mehr, wird er weggehen, völlig unabhängig von dem, was wir ihm bieten.
Würden Sie jetzt rückblickend sagen, es war trotzdem richtig, ihn nicht zu Real Madrid zu lassen? Oder hat man da möglicherweise eine Chance verpasst, dann auch von historisch?
Da war ich ja nicht dran beteiligt, an dieser Entscheidung damals. das kann man im Nachhinein immer so leicht behaupten, nicht? Wie man sich selbst da verhalten hätte, weiß ich nicht. Mein Vorgänger Bernd Hoffmann hatte da sicherlich die Sorge, dass wenn er ihn gehen lässt und der HSV dadurch Nachteile hat, dann würde er Ärger kriegen. Ich würde immer sagen, in einem solchen Falle, wenn die Konditionen stimmen, würde ich dem Spieler das ermöglichen.
So, auf jeden Fall.
Abstiegsnot gab es ja noch nicht damals, das muss man dazu sagen, in der Saison.
Absolut, absolut. Es waren auf jeden Fall für Sie Startschwierigkeiten, sage ich mal, weil ich meine mich, Sie haben zusammen mit Frank Arnesen quasi begonnen, ne? Und
nicht ganz.
Also erst im Mai.
Na, ich habe, glaube ich, 11. März und so weiter das kommissarisch übernommen, ja sehr kurzfristig. 2 Tage hatte ich Zeit, darüber nachzudenken. Und Frank Arnesen war schon unter Vertrag genommen.
Kam aber ein paar Monate
später.
Für
die neue Saison. Und kam dann aber doch einen Monat früher als gedacht, also ich glaube Mai, Juni irgendwann.
Genau, und ich meine mich nur zu erinnern, dass es hieß immer, dass Frank Arnesen sozusagen, als er noch unterschrieben hatte, in Aussicht gestellt worden ist, dass er Pi mal Daumen 20 Millionen für Neuzugänge zur Verfügung hatte. Und es war dann eher so, dass er nicht 20 Millionen einnehmen musste, aber schon auf jeden Fall abbauen musste und keinen einzigen Cent zur Verfügung hatte. So war es am Ende, glaube ich, ne?
Jedenfalls sehr viel weniger. Das war meine erste Begegnung mit ihm in London. Und da bin ich rübergefahren mit Bastian Reinhardt. Der war damals der aktuelle Sportchef. Auf Abruf sozusagen. Und dann habe ich mit Frank ein Gespräch geführt und habe gesagt, das mit den 20 Millionen, das hat sich unwesentlich verändert. Aus dem Plus ist ein Minus geworden. Wir müssen 20 Millionen einsparen.
Wenn wir da super gefunden haben.
Ja, er hat das sehr sportlich genommen, muss ich sagen. Also der Frank ist ja... Er hat sich das nicht anmerken lassen und hat da, so kam es ja auch, dass wir diese eher unbekannten Chelsea-Nachwuchsleute bekommen haben.
Die im Nachhinein muss man wirklich sagen, das gab damals durchaus auch Kritik, weil 4 Spieler aus Chelseas Jugend, die keiner kannte, fand jetzt nicht jeder so toll. Die meisten davon, nicht alle, aber die meisten haben durchaus eine Karriere gemacht.
Ja. Naja, und sie waren eben für uns erschwinglich und sie waren, haben uns zum Teil auch geholfen, sicher. Gut, wir haben einfach damals uns dem Sparzwang auch untergeordnet, weil man mir ja gesagt hatte, seitens unserer Finanzleute im Mitte März, wenn man beim Kassensturz, dass wir im Sommer insolvent gewesen wären. Insofern gab es auch gar keine Alternative dazu.
Jetzt sind wir etwas ins Plaudern gekommen über Van Nistelrooy bei Frank Arnesen angekommen. Wir haben aber noch eine dritte Frage Ihres Sohnes offen, ja. Der nämlich noch wissen wollte, wie Sie eigentlich zu dem Blog, der sich HSV Arena nennt, von Herrn Gravesen stehen. Sie haben etwas verwundert geguckt, wenn ich das sagen darf, als die Frage kam. Gibt es da eine Vorgeschichte? Haben Sie darüber mit ihm gesprochen?
Also wir haben sicherlich schon mal über den Blog gesprochen, das glaube ich schon. Aber eine Vorgeschichte sonst gibt es dazu nicht. Ja, ich bin auf den Blog mal gestoßen und lese ihn bisweilen mal, wie ich mir auch andere Blogs angucke. Es sind absolut interessante Informationen ab und zu mal dabei, aber ich habe immer das Gefühl, dass dieser ganze Blog darauf aufgebaut ist, dass man wirklich sich über jede HSV-Niederlage unglaublich freut. Und da tue ich mich schwer, muss ich Ihnen sagen. Ich bin seit Jahrzehnten HSVer und ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, toll, dass sie jetzt wieder verloren haben, ich habe recht gehabt. Das ist mir so ein bisschen suspekt, aber es gibt da sicherlich auch, ich lese es, weiß Gott, nicht regelmäßig, aber es gibt sicherlich, gerade auch von der Finanzseite, gab es ab und zu mal ein paar Blogs, die waren ganz interessant dazu. Aber wie gesagt, damit komme ich schwer zurecht, dass man sich darüber freut, wenn der HSV verliert.
Jeden Blog lesen wir natürlich auch nicht. Ich meine trotzdem, mich erinnern zu können, dass Ihr Spitzname in dem Blog Schnarchhoch war. Aber bin mir nicht ganz sicher. Aber
wenn es Ihnen Spaß macht.
Man muss ja dazu sagen, dass jeder einen Spitznamen hat, auch wir Medienvertreter. Also das ist so ein bisschen das Motto des Blogs. Okay. Es darf ja auch jeder im Internet auch sich so diffamierend äußern, wie er das eben für richtig hält. Von daher, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Kann ich damit leben. Also.
Ja, dann haben wir jetzt aber unser Pulver an Fragen fast verschossen. An die letzten Frage kommen Sie aber auch nicht vorbei, weil die stellen wir allen unseren Gästen. Das wissen Sie ja. Sie haben schon ganz am Anfang sich ja sehr hoffnungsvoll gezeigt. Deswegen nochmal die Nachfrage. Wann steigt der HSV auf?
Ja, ich habe schon gesagt. Ich rechne damit in dieser Saison. Das nicht, weil wir alles richtig gemacht haben oder weil wir das alles so dominieren, sondern schlicht und einfach deswegen, weil die Konkurrenz auch nicht stärker ist. Und weil ich nicht das Gefühl habe, dass sich da eine Mannschaft so absetzen wird. Und am Ende des Tages, glaube ich, wird der Kader des HSV das entscheiden. Ich hoffe, die kriegen ihre Nerven in den Griff. Im Moment hat man wieder das Gefühl, das geht wieder so ein bisschen in die falsche Richtung. Ich habe immer noch dieses Trauma dieses Sandhausen-Spiels irgendwie im Hinterkopf.
Waren Sie im Stadion dann? Nee, das war ja noch ein Geisterspiel, nicht mehr Geisterspiel. Ja.
War das ein Geisterspiel? Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall nicht im Stadion. Gott sei Dank habe ich eben hinterher. Ich glaube, es war kein Geisterspiel, ehrlich gesagt. Und doch, ich war hinterher ganz froh, dass ich nicht da war. Aber
also ich war da, aber ich meine mich zu erinnern, dass es ein Geisterspiel war. Es gab ja ganz wenig Spiele. Nur St. Pauli und Würzburg gab es, glaube ich, 1000 Zuschauer. Der Rest waren dann alle nach März Geisterspiele.
Ja, insofern da.
Das war aber auch besser, dass da vielleicht keiner außer den Journalisten im Stadion war.
Man konnte es aber im Fernsehen ja verfolgen und das habe ich getan. Völlig ungläubig. Also ich glaube, diese Saison.
Ja, das ist doch auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Deswegen möchten wir uns an dieser Stelle auch bedanken bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Also vielen Dank, Herr Jarchow.
Sehr gern.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wem es Spaß gemacht hat, der sollte auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder einschalten. Noch wissen wir nicht, ob das am Tag vor dem Karlsruhe-Spiel sein wird oder ein paar Tage vor dem Regensburg-Spiel. Mal gucken, wann die DFL sich da entscheidet. Auf jeden Fall, in diesem Sinne sagt man, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.